also eine Hebamme ist nicht nur eine Hebamme, sondern wir sind Paartherapeuten, wir sind Kinderpsychologen. Da bekommen wir ganz, ganz viele Themen mit. Oder eben auch, also der klassische Schwiegermutterkonflikt. Ich glaube, was hilfreich wäre, ist, dass wir alle laut werden und dass wir sagen, so geht's nicht mehr weiter und wir machen alle nicht mehr mit. Es gibt den einen Tag, so war auch damals meine Vision im Hebammenprotest, dass sozusagen deutschlandweit alle Hebammen am selben Tag die Arbeit niederlegen, auch in den Kliniken und einfach die Türen zumachen.
Vielleicht sollten wir das mal irgendwie ausweiten.
Ja.
Alle sozialen Berufe legen einen Tag die Arbeit nieder.
Genau.
Oh je.
Ja, da werden einige sterben, ja.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kabum im neuen Jahr. Letzten Monat haben wir uns ja auf die Geburt von Jesus und von ganz vielen anderen Kindern vorbereitet. Da war die Hebamme Franziska Junge zu Gast und hat uns von ihrer Arbeit erzählt und von den Problemen, die Hebammen heute haben. Am Ende haben wir festgestellt, aber die Arbeit ist ja mit der Geburt des Kindes noch gar nicht getan. Um genau zu sein, fängt da ja vieles erst an und deshalb ist sie heute wieder hier. Herzlich willkommen, Frau Junge.
Hallo.
Ja, Jesus ist geboren. Die drei Könige, die waren auch schon da. Jesus ist einen Monat alt so ungefähr. Das ist ja ein Alter, in dem sie auf jeden Fall noch bei den Müttern sind als Hebamme.
Auf jeden Fall. Also die ersten 4 Wochen sind mit am intensivsten. Und von daher ist das genau die Zeit, wo wir definitiv noch viel sprechen und checken und genau.
Was passiert denn da so alles, wenn die Kinder einen Monat alt sind? Was machen sie da mit denen?
Also in der Regel ist dann zum Beispiel ja vielleicht gerade so der erste Wachstumsschub einmal passiert. Das heißt, ja, da wird natürlich auch unter Umständen mit den Paaren darüber gesprochen, dass sie vielleicht jetzt ein paar Tage vielleicht mehr geweint, gequengelt haben, sehr unruhig waren, vielleicht auch, also in Anführungsstrichen, schlechter in Schlaf gefunden haben, vielleicht mehr Hunger haben. Das heißt, die Frau musste vielleicht sehr, sehr viel stillen oder Frauen, die nicht stillen können.
Dieser schreckliche 2-Stunden-Rhythmus, oder?
Ja, gerne mal auch stündlich. Aber dass es sozusagen mal in dieser Phase normal ist.
Mich gar nicht erinnern, genau.
Verstehe ich. Genau, oder eben diese sogenannten 3-Monats-Kollegen, also so ein bisschen so dieses Bauchweh-Thema, das dann immer wieder mal auch zur Sprache kommt, aufkommt.
Also die Zeit, wo die Familien alle mit solchen Rändern unter den Augen durch die Gegend rennen.
Definitiv. Also so der erste Monat ist um und es groovt sich immer mehr ein. Viele Männer oder Partner sind dann wieder arbeiten. Also sozusagen der erste Elternzeitmonat, den ja doch viele machen, ist dann um. Und
also ist das jetzt oft so, dass die Paare den ersten Monat gemeinsam nehmen?
Erlebe ich oft, ja.
Gute Idee eigentlich.
Ja, total. Also Männer müssen ja oder Partner 2 Monate Elternzeit Minimum nehmen und manche legen sich das dann eben.
Damit man auch die 14 Monate insgesamt bekommt.
Genau,
ja.
Richtig. Und manche legen sich das dann halt direkt in den ersten Monat nach Geburt und machen dann nochmal irgendwann anders, fahren dann vielleicht in Urlaub oder so, machen dann nochmal den 2. Monat. Aber ich sag auch immer meinen Paaren beraten, dass das natürlich eine große, große Hilfe ist, wenn beide zusammen 1 Monat lang zusammen Nachgeburt haben.
Wir haben ja in der letzten Folge auch so ein bisschen festgestellt, dass da ganz viel Arbeit passiert, die niemand sieht, die vor allen Dingen die Politik nicht sieht. Also zum einen werden sie nicht entsprechend honoriert für die Arbeit, die sie da leisten. Also von Stundenlohn kann echt keine Rede sein. Also der ist deutlich unter Mindestlohn, haben wir festgestellt.
Richtig.
Was passiert denn dann noch alles an Arbeit in den Familien, was sie dann so mitbekommen?
Ja, unsere Arbeit ist ganz vielfältig. Also eine Hebamme ist nicht nur eine Hebamme, sondern wir sind Paartherapeuten, wir sind Kinderpsychologen. Ja, also.
Aber die Kinderpsychologen, ich meine, die sind auch ziemlich klein.
Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass wir ja bis zu 1 Jahr betreuen können, passiert da einfach ganz, ganz viel anderes noch an Themen. Und dann ist es natürlich nicht so, dass wir nur Frauen betreuen, die alle ihr erstes Kind bekommen.
Ach, richtig.
Sondern
es gibt ja noch Leute mit Geschwistern.
Da gibt es ja noch diese Geschwister. Und ab dem 2. Kind fast immer sozusagen das Hauptthema. Die Eifersucht der Geschwister, Wutanfälle oder also je nach Alter natürlich auch, sind da natürlich unterschiedliche Themen, die damit reinkommen. Vielleicht der Schuleintritt des großen Geschwisterkindes. Da bekommen wir ganz, ganz viele Themen mit. Oder eben auch, also der klassische Schwiegermutterkonflikt. Da
wie äußert der sich, frage ich mal. Ich frage für eine Freundin.
Ja, also wenn sich die Schwiegermutter ankündigt oder auch nicht ankündigt, aber sie ist dann doch ab nächsten Tag für 1 Woche dort und dann wohnen die da zu dritt, zu viert in einer 3-Zimmer-Wohnung und es wird dann doch recht eng. Oder
weil sie helfen wollen.
Weil sie natürlich, klar, immer mit der Absicht helfen zu wollen, aber dann...
Vielleicht auch das machen.
sprudeln natürlich auch gerne mal so ein bisschen Generationskonflikte mit rein. Also sprich, vor 40, 50 Jahren hat man vielleicht einfach noch anders beraten oder hat andere Dinge gelernt. Man wusste vielleicht einiges noch nicht. Also zum Beispiel jetzt klassischerweise fällt mir da jetzt spontan der Kamillentee ein oder der Fencheltee, den man dem Kind gibt. Aber man weiß jetzt natürlich heutzutage, also beim Bauchweh zum Beispiel, dass das einfach veraltet ist. Man macht das nicht mehr. Also
man gibt
im
den Fencheltee der Mutter.
Man gibt den Fencheltee der Mutter. Aber Neugeborene kriegen eigentlich nur Muttermilch im besten Fall oder natürlich adäquate Fertignahrung, aber eben kein Tee. Und dann prallen dann natürlich Welten aufeinander. Oder was ich auch gerne höre, dass wir heute unsere Kinder zu viel tragen. Ob es jetzt in der Trage selber ist, also in einem Tragetuch oder sowas oder eben auf dem Arm viel kuscheln, das war halt eben damals, also ich nenne es jetzt mal damals.
Ja, das war schon noch sehr durchgetaktet. War anders, also meine Schwester hat mir damals erzählt, die musste ihr Kind alle vier Stunden wecken, weil dieses Kind den 4-Stunden-Rhythmus haben musste. Also das hat sich ja Gott sei Dank geändert.
Genau, richtig.
Aber dann haben Sie ja Anforderungen, für die Sie gar nicht ausgebildet sind. Wie gehen Sie dann für sich damit um? Also schlucken Sie das und denken sich, Kinderpsychologe wäre ja auch mal gut oder Paartherapeut oder können Sie da weiter vermitteln? Sprechen Sie das an? Wie machen Sie das?
Genau, total. Also das ist auch super wichtig, dass wir, also jede Hebamme, deswegen gibt's ja nicht die eine Hebamme. Wir haben alle unterschiedliche Kompetenzen und Ausbildungen. Jeder bildet sich natürlich vielfältig fort. Und das ist oft natürlich ein Problem unserer jungen Kolleginnen, die natürlich neu in den Beruf starten. Und das kriegen wir in unserer Praxis ja natürlich mit, wobei wir da natürlich immer sagen, wir haben auch einen Gruppenchat und da darf die Kollegin, also natürlich anonymisiert, aber immer sagen, hey, ich habe da eine Frau, die hat das und das, was würdet ihr sagen? Und da versuchen wir natürlich immer so ein bisschen mitzuhelfen und zu unterstützen. Aber wenn jetzt eine Hebamme alleine unterwegs ist und die hat jetzt frisch angefangen, steht man unter Umständen alleine da und dann gilt es natürlich zu gucken, okay, wie kann ich mir da ein Netzwerk aufbauen? An wen kann ich weitervermitteln? Also das ist nichts, was man in der Ausbildung lernt. Da kriegt man keine Liste mit, so, ach hier, übrigens, du arbeitest in München, die Anlaufstellen gibt es und da bitte immerhin sich hinwenden. Also dann muss man natürlich selber schauen oder wenn es Themenbereiche gibt, die man nicht weiß. Also ich finde, es ist immer wichtig zu sagen, ich bin ehrlich und da bin ich überfragt, das weiß ich nicht, aber ich werde mich erkundigen und werde dir das einfach rückmelden. Und das finde ich, also das ist ja auch bei Lehrern, finde ich, das erwarte ich ja auch da, habe ich ja auch da schon immer erwartet in der Schule. Kam nur oft nicht. Tatsächlich in dem speziellen Bereich, den Sie vorhin auch angesprochen haben, Kinderpsychologie und Co., ich interessiere mich da ganz arg für und habe deswegen aber auch in den Bereichen mich viel ausbilden lassen, nenne ich es jetzt mal. Also ich habe viel Kontakt zu Kinderpsychologen, ob das jetzt auch mal privater Natur war, wo ich mich ja mal habe beraten lassen. Und das nimmt man natürlich immer ein Stück weit mit in die Arbeit. Also das heißt jetzt nicht, dass ich meine Kinder immer mit allen anderen vergleiche, das hat nichts damit zu tun, aber man kriegt natürlich Tipps und Ratschläge oder weiß, okay, hey, in der Phase, Entwicklungsphasen oder man liest nach, befinden wir uns und dann kann ich dahingehend natürlich jetzt schon ganz gut beraten. Ich habe aber auch jetzt schon, also bin jetzt mittlerweile auch schon seit 18 Jahren Hebamme.
Schon viel gesehen.
Das spielt natürlich einfach ganz, ganz viel mit rein.
Aber das gehört jetzt nicht zum Leistungsspektrum in den 3 Monaten, dass Sie das können. Das ist einfach was Sie als Person mitbringen.
Korrekt, genau, das bringe ich mit, das interessiert mich und da habe ich einfach auch schon die Erfahrung und das ist genau das Problem. Also viele junge Kolleginnen verzweifeln da an der einen oder anderen Stelle oder sagen eben, oh Gott, ja, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen würde. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie es mir am Anfang ginge, war es natürlich genauso.
Ja. Was sagt Ihnen das denn über die Gesellschaft, wenn Sie so in Familien reingehen? Also wo sind denn da die großen Probleme, die Familien haben?
Ich würde sagen, zum einen ist also eins der Probleme vielleicht, dass man so ein bisschen, also jeder für sich ist und es ist eben nicht mehr irgendwie, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das finde ich immer einen ganz schönen Spruch, denn das sehe ich absolut so. Das haben wir nicht mehr. Also viele, ja, Eltern, Großeltern wohnen einfach 600, 800 Kilometer weit weg. Genau. Der Job hat es einen halt dort oder dorthin verschlagen. Einige sind ja sogar im Ausland alleine mit Kleinkind. Und dann ist natürlich alles einfach auf den Schultern der Paare. Das andere ist dann aber auch wieder diese Informationsflut und diese Möglichkeiten der Informationen, die wir jetzt haben, die auch nicht unbedingt förderlich ist, weil es so viele Infos sind, dass man einfach schon gar nicht mehr weiß, okay, was habe ich da jetzt eigentlich ergoogelt? Ist das jetzt richtig? Kann ich da drauf vertrauen? Ich meine, jeder von uns kennt das sicher. Ich habe Kopfschmerzen und google das mal eben.
Ja.
Ist immer eine schlechte Idee. Also ich rate, also meine Paare, ich sag immer, ihr habt Google-Verbot. Dann immer mich bitte kontaktieren oder anrufen. Also ich merke sofort, wenn die Frau unsicher ist und sich bei mir meldet und aber gegoogelt hat und halt auf eine bestimmte Antwort abzielt, weil sie gegoogelt hat. Also
da haben Sie jetzt gerade eine Geschichte vor Augen, erzählen Sie mir.
Klar, natürlich immer. Also ja, ich sag jetzt einfach mal, die Brust tut weh so ein bisschen und dann googelt sie gleich schlimme Mastitis, also eine ganz heftige Brustentzündung. Also das ist ja genau das Problem. Google ich Kopfschmerzen, kommt man eigentlich immer gleich auf
Tumor.
Und
ja.
Da gibt es eigentlich aber noch ganz, ganz viel dazwischen. Mhm. Und, oder das ist jetzt vielleicht kein schönes Thema, aber irgendwie der Stuhlgang beim Kind in irgendeiner Form nicht der Farbe entspricht, die Paare erwartet haben. Das bedeutet aber eben nicht sofort Klinikaufenthalt und bitte zum Arzt gehen, sondern das ist einfach mal total normal. Zum Beispiel, wenn man Spinat gegessen hat und stillt, dann zeigt sich das einfach im Stuhlgang der Kinder.
So, okay.
Dann ist das mal grün.
Haben wir das auch mal gesagt.
Genau.
Ich habe ja mal irgendwann diese Theorie entwickelt, dass man immer nur sich um die Sachen kümmert, die man jetzt, haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, die jetzt gerade aktuell sind. Also wenn ich also einen Säugling habe, dann ist diese ganze Hebammenproblematik total präsent, wenn mein Kind in die Schule kommt. Dann frage ich mich, wie ist denn dieses Schulsystem hier aufgebaut?
Ja.
Und dann geht's halt weiter, 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 weiter. Es tut sich aber nichts. Ich denke mir immer, eigentlich müssten Eltern sich doch engagieren. Aber bis ich mich engagiere, ist das Kind aus dem Alter raus, oder? Oder bis der Protest was bewirkt, so.
Ja, absolut. Das ist auch tatsächlich ein Problem, dass wir natürlich auch in unserer Aktionswoche im Mai natürlich auch unsere aktuellen Paare versucht haben, mit ins Boot zu holen und man aber auch da schon gemerkt hat, gut, die sind einfach gerade mental völlig woanders und sind in ihrer, zu Recht, in ihrer, ich habe ein Baby bekommen, Bubble und alles eigentlich nur schön und gut und so mit ja gesellschaftskritischen Themen habe ich jetzt gar keine Kapazität für. Das hat die Natur ja auch nicht umsonst so eingerichtet. Von daher war es da teilweise auch schwierig eben, also wir haben da viele Videos zum Beispiel eingefordert von Frauen, von Paaren, die bekommen haben und da kam natürlich nicht ganz so viel bei rum, wie wir es uns erhofft hätten.
Weil die nie die Problematik ansprechen, sondern nur das Schöne, oder wie?
Ja, weil sie einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt sind dann und mit dem Neugeborenen. Und das meine ich nicht wertend. Das ist total richtig eigentlich.
Ist auch gut fürs Kind.
Ja, natürlich, das meine ich. Das hat die Natur ja nicht umsonst so eingerichtet, dass man eben den Fokus einfach woanders hat. Und also das heißt, da haben wir eben nicht genug Hilfe bekommen, wie wir es uns gewünscht hätten. Und genau wie Sie sagen, hinterher ist man dann schon wieder in der nächsten Bubble. Nach 12 bis 14 Wochen beschäftigt sich die Frau, wenn
Ach so,
das Kind
doch, das
12
meinen
bis
das.
14 Wochen alt ist,
okay.
Genau, merken wir immer mehr, dass die Frauen sich dann zunehmend mit Kita-Platz beschäftigen, weil man muss ja ein bisschen vorplanen. Es gibt ja hier diesen Kita-Finder in München. Das heißt, das braucht ein Jahr Vorlauf. Die Frauen müssen sich schon überlegen, wann gehe ich wieder arbeiten. Also klassischerweise ist sozusagen der Durchschnitt mit einem Jahr gehen viele Kinder in die Kita. Und das braucht natürlich einen großen Vorlauf.
Also bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als dass Sie Ihren Protest selber organisieren und selbst darauf aufmerksam machen und auf ganz, ganz viel Unterstützung in der Bevölkerung angewiesen sind. Deswegen erzählen wir das hier auch nochmal. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass Sie Ihren Job ganz schön gern mögen. Warum üben Sie den trotzdem mit so viel Engagement aus?
Also ich liebe meinen Beruf tatsächlich und das tun auch eigentlich die meisten Hebammen. Sonst ist man oder wird man nicht Hebamme. Und das ist der einzige Grund, warum wir alle noch durchhalten. Weil wir, oder ich im Speziellen, wenn ich jetzt für mich spreche, ich habe immer gesagt, ich will alles dafür getan haben, ich will dafür gekämpft haben. Und wenn ich dann scheitern kann man es jetzt nicht nennen, wenn ich dann aufgeben muss, weil ich dazu gezwungen werde, dann habe ich aber eben, ja, habe ich dafür gekämpft und alles dafür getan. Und ich will einfach abends in den Spiegel gucken können und sagen können, ja, mehr konnte ich nicht tun. Und
An Protest tun,
an aufrütteln, an genau uns irgendwie an die Politik wenden, damit sich die Bedingungen für uns ändern. Denn sonst droht es, dass das System zusammenbricht und dass es uns einfach nicht mehr geben wird. Und unser Beruf ist so vielfältig und natürlich hat man immer, wenn man ins Gesundheitssystem geht und ins Gesundheitswesen geht, ein Stück weit ein Helfersyndrom. Ohne das geht es nicht, behaupte ich in jedem Fall. Das betrifft uns alle.
Die Frage ist halt, ob es krankhaft ist oder ob es einfach der Wunsch ist,
den
Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.
Ich setze das Wort Helfersyndrom in Anführungsstriche, weil natürlich, mir macht das Spaß, ich helfe gerne. Ich nenne das in dem Fall jetzt einfach Hilfe, weil ja es natürlich ein Stück weit unter die Arme greifen ist, Ratschläge geben. Du kannst dich an die Beratungsstelle wenden. da ist der Kinderarzt, da kooperieren wir, mach doch mal so. Oder ich, ja, wir machen natürlich so viel mehr als nur diesen originären Hebammenjob. Also es ist so viel noch drumherum und zusätzlich, das kriegt man alles nicht bezahlt und das kann man nur, wenn man mit Herzblut dahinter steht.
Und Sie dürfen immer Babys knuddeln.
Ah, auf jeden Fall.
Das ist ja sowas von, also unbezahlbar, oder?
Ja.
Muss man doch mal zugeben.
Also viele sind auf jeden Fall süß, ja. Aber das ist nicht der Grund.
Aber vielleicht ein Grund, sich für den Beruf zu entscheiden, oder? Sind es die Frauen oder sind es die Babys? Oder hat die man, Kombination?
Hat man tatsächlich früher mal so gedacht.
Also haben Sie das gedacht bei der Berufsfindung?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe, also es hieß damals, als es noch eine Ausbildung war, immer, sag nicht im Bewerbungsgespräch, du findest Babys süß. Das war immer ein Ausschlusskriterium.
Okay.
Tatsächlich. Denn das war auch, also auch wirklich nie mein Beweggrund. Ich wollte eigentlich Zeit meines Lebens Kinderärztin werden. Also in die Pädiatrie gehen und bin dann aber über Umwege doch Hebamme geblieben. Also ich habe zwar 2 Jahre noch Medizin studiert, aber ich habe mich einfach schon immer irgendwie im Gesundheitswesen gesehen und wollte da immer irgendwie, ja, was bewirken, helfen und genau. Und vor allem eben den Bezug zu den Kindern, die gar nicht so unbedingt die Neugeborenen sein müssen, sondern ja dadurch, dass wir eben auch mit so vielen Geschwistern zu tun haben und den Größeren, daher auch eben mein Interesse natürlich auch ein Stück weit an der Kinderpsychologie, an Entwicklungsstadien, weil mir das auch Spaß macht. Also ich bin auch in Grundschulen tätig, mache dort Sexualaufklärung als Hebamme in den 4. Klassen und das ist natürlich auch total lustig und macht mir super Spaß. Ja, das hat nichts mit Babys dann in dem Sinne zu tun.
Genau, ich kenn's aus der anderen Perspektive, wie mein Sohn in der 4. Klasse nach Hause kam, nach dem Aufklärungsunterricht. War sehr lustig. Sehr süß. Aber was muss denn passieren? Also Sie sind ja sehr, sehr engagiert. Sie haben diesen Protest angeleiert. Sie knien sich da total rein und sehen, was alles schiefläuft in dieser Gesellschaft, dass dieser gesamte Bereich einfach nicht gesehen wird. Was muss denn passieren, damit er gesehen wird? Wo kann man denn da ansetzen?
Ich glaube, was hilfreich wäre, ist, wenn es schwerfällt, aber auch alle Paare, die Eltern auf die Straßen gehen, wenn man sagt, das ist mir zwar alles zu anstrengend und zu viel und ich muss arbeiten und die Kinder managen, so geht's mir ja auch, aber dass wir alle laut werden und dass wir sagen, so geht's nicht mehr weiter und wir machen alle nicht mehr mit. Und ich glaube, nur dann wird das Problem gesehen, denn am Ende, es wird ja in irgendeiner Form zusammenbrechen. Also wir haben es ja durch Corona gesehen, es wurde von den Eltern verlangt, dass sie irgendwie Homeschooling machen und parallel aber Homeoffice. Ist kläglich gescheitert bei einigen oder danach haben sich Paare getrennt. Das war natürlich eine wahnsinnige Belastung.
Aber auch so eine Geschichte, dass man im Prinzip diesen Lehrerberuf auch abgewertet hat. Ne? Ach, das kann jetzt auch die Eltern übernehmen. Und ich habe immer gedacht, nee, ich habe überhaupt keine didaktischen Fähigkeiten.
Total, total. Das hat mich persönlich zum Glück nicht getroffen, weil die Kinder dann noch kleiner waren. Aber ich und auch mein Freund, wir mussten beide, also wir hatten beide oder haben beide Berufe, in denen wir sozusagen immer arbeiten mussten, durften.
Systemrelevante hießen die, ne?
Ich wollte gerade sagen, ja. Wie hieß es denn so schön?
Genau, ich habe auch einen Moment überlegt.
Ja, wir waren beide schon ziemlich gut
erfolgreich verdrängt.
Ja, wir hatten die Erlaubnis, nachts auf die Straße zu gehen. Genau, da hat man ja so einen Zettel bekommen. Und genau, ich habe vor allem den Hut gezogen, die das eben mit den größeren Kindern zu Hause durchrocken mussten. Und absolut, der Lehrer wurde da mal eben, ja, ersetzt. Wir hatten alle überhaupt keine technische Infrastruktur zu der Zeit noch. Das ändert sich ja auch sehr langsam gerade. Und ich glaube, es ist aber auch wieder eine Altenpflege zum Beispiel. So, das sind ja die mit am schlechtesten bezahlten in dem Gesundheitswesen und die leisten so eine unwahrscheinlich tolle Arbeit und so eine wichtige Arbeit. Es ist ein Knochenjob teilweise auch körperlich. Und auch das wird kollabieren. Also wir werden immer älter und auch da habe ich das Gefühl, dass das Thema einfach nicht gesehen wird, beziehungsweise es wird einfach weggeschoben.
Ich stelle mal eine These auf, weil es Frauen irgendwie organisieren, das doch geregelt zu kriegen. Die gehen dann wieder in die Teilzeit und pflegen die alten Leute zu Hause, bis es nicht mehr geht, weil sie keinen Platz im Heim kriegen oder weil es keinen Pflegedienst gibt.
Genau, unter Umständen, richtig, ja. Ich habe jetzt natürlich aktuell aufgrund meines Alters vielleicht auch noch nicht so richtig den Bezug dazu. Also mein Uropa ist 98, der schafft so mit Ach und Krach gerade noch alleine, aber
wow.
Beziehungsweise möchte niemanden da haben, aber dem Problem muss man sich jetzt annehmen.
Und das zieht sich ja, wie wir eben gesagt haben, durch alle Bereiche durch, die irgendwie mit Care zu tun haben, die irgendwie mit im sozialen Bereich sind. Ja.
die alle im sozialen Bereich sind, die, also ich finde auch überwiegend, dass, also einmal das komplette Thema mit Kind in irgendeiner Form, ist es jetzt die Hebamme, ist es irgendwie das Klinikpersonal vor Ort, also auch da hatten wir ja zeitweise gerade in den Wintermonaten arge Probleme in den Kliniken, dass da irgendwie Betten gestrichen werden mussten aufgrund von Einsparungsmaßnahmen, sodass wir nicht genügend Kinder versorgen konnten, als diese RSV-Welle letztes Jahr so hoch war. Sei es mit den Kita-Plätzen, es gibt keine Unterstützung für die Erzieher. Dann geht's natürlich weiter im Kindergarten, es gibt keine Hortplätze. Es wird einfach, also sowieso für das Thema Kind im ganz Allgemeinen gar nichts getan. Und eigentlich sollte es, also eigentlich sind die Kinder unsere Zukunft und vor allem in unserer Gesellschaft. Und dieser Bereich wird einfach komplett ausgeklammert. Denn ja, wer soll uns später pflegen, wenn wir uns auch jetzt nicht um die Kinder oder um den Nachwuchs kümmern? Und das sehe ich als absolut katastrophal an, ja.
Auch selbst im medizinischen Bereich ist es so, dass die Kinderärzte die Ärzte sind, die am schlechtesten bezahlt werden.
Richtig.
Also ja, egal, wo man schaut.
Ja.
Für die Kinder werden schon die Eltern machen und da muss sich die Gesellschaft nicht kümmern und kein Geld dafür zur Verfügung stellen.
Absolut, ja.
Was tun wir dagegen? Ich mache das auch immer wütend. Also im Prinzip müsste man einen riesen Familienprotest organisieren.
Ja. Das, ja, wäre vielleicht eine Idee, absolut, dass ich denke, wenn da irgendwie bundesweit alle mitziehen würden. Es gibt den einen Tag, so war auch damals meine Vision im Hebammenprotest, dass sozusagen deutschlandweit alle Hebammen am selben Tag die Arbeit niederlegen, auch in den Kliniken und einfach die Türen zumachen.
Aber vielleicht sollten wir
das als Eltern machen, genau.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir das mal irgendwie ausweiten.
Ja.
Alle sozialen Berufe legen einen Tag die Arbeit nieder.
Genau.
Oh je.
Ja. Da werden einige sterben, ja.
Ja, das genau. Und deswegen wird es
schlimm,
passieren.
Aber das muss passieren. Damit vielleicht die Verantwortlichen wachgerüttelt werden, ja.
Wird nicht passieren, weil die Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, verantwortungsbewusst sind. Und deswegen kann man vielleicht nur jetzt bei der Wahl drüber nachdenken, welche Parteien das vielleicht fördern und welche nicht. Und was kann man noch tun? Was auf jeden Fall den Hebammen hilft, sagen Sie es noch einmal.
Uns sehr, sehr, sehr gerne unterstützen. Auf unserer Homepage www.hebammenprotest.de sind alle Verlinkungen, vor allem auch zu unserer Petition. Also die unterzeichnen, weiterleiten an alle, die man so kennt. Und das ist natürlich was uns sehr, sehr, sehr helfen würde.
Und den Leuten auch erklären, dass es sie alle angeht, weil jeder ist mal geboren worden.
Korrekt.
Und da war eine Hebamme dabei.
Korrekt.
Wenn es gut gelaufen ist.
Richtig.
Okay, die Links setzen wir natürlich in die Shownotes. Ich sag danke für diese zweite spannende Folge an Franziska Junge. Wir verabschieden uns für diesmal. Und wir sind jetzt beide gespannt, was Michael Wagner, der Diözesanpräses der KB, zu diesem Thema noch zu sagen hat. Bis bald, machen Sie es gut. Ihre Brigitte Strauß.
Kabum, der Denkanstoß mit KAB Diözesanpräses Michael Wagner.
Systemrelevant nennt man all die Berufe, Branchen oder Infrastrukturen, die so wichtig für die Gesellschaft sind, dass ihre Weiterarbeit sichergestellt werden muss. Seit Corona sind besonders systemrelevant diejenigen Menschen, die in Gesundheits-, Erziehungsberufen arbeiten oder die die Versorgung mit Mitteln für den alltäglichen Bedarf sicherstellen. Angehörige pflegen, Kinder kriegen und erziehen, fürsorgendes Miteinander. Hier vollziehen Fachkräfte als Lohnarbeit Tätigkeiten, die der familiären Fürsorgearbeit entsprechen. Doch die Pandemie entlarvte eine bittere Wahrheit. Unser wirtschaftliches System lebt von billiger Fürsorge. Familien sowie Sorgearbeit werden entwertet, um einen monetären Mehrwert erschaffen zu können. Diese Arbeit muss billig oder bestens umsonst getan werden. Wenn gespart werden muss, dann dort. Denn nur das wirft hohe Gewinne für das Kapital ab. So funktioniert die Logik der Entwertung. Das trifft vor allen Dingen Frauen. Frauen arbeiten besonders häufig in Sorgeberufen, werden schlechter bezahlt. Ihre Erwerbsbiografien sind oft durchbrochen. Vielfach arbeiten sie Teilzeit. Denn in jungen Jahren kümmern sie sich um die Kinder, in den mittleren Jahren versorgen sie die kranken Eltern. Obwohl sie sich einsetzen, das soziale System stabil zu halten, bezahlen sie die Zeche. Die logische Konsequenz des Entwertens führt dazu, dass ihr systemrelevanter Einsatz in der Altersarmut endet. Armut ist weiblich. Ganz anders sieht es mit der Systemrelevanz aus, die die Fürsorge und die Familien in den biblischen Berichten haben. Am Fest der heiligen Familie wird aus dem Lukas-Evangelium die Stelle vorgetragen, in der Maria und Josef Jesus in den Tempel bringen, um ihn beschneiden zu lassen. Der Evangelist gibt hier einen aufschlussreichen Hinweis, in dem er betont, auch wollten sie ihr Opfer darbringen, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Das bedeutet, Maria und Josef fehlt es an dem nötigen Geld, um das Opfertier bezahlen zu können, das eigentlich bei der Beschneidung gefordert ist, ein einjähriges Lamm. Das Taubenopfer war also ein Armenopfer. Die armen Familien sollten das aufbringen, was sie vermochten zu leisten, nicht mehr. Gott selber kehrt also die Logik der Entwertung um. Er lässt sich in solch eine einfache, arme Familie hineingebären. Wo Eltern ihre Kinder erziehen, wo Kinder ihre Eltern pflegen, wo miteinander gelitten, gestritten und miteinander gerungen wird, dort mitten hinein wird Gott geboren. Mitten in die Dienste, die der Ego-Kapitalismus entwertet, findet Gottesdienst statt. Diese Dienste wertet Gott auf, weil er sich selber dort finden lässt. Der greise Simeon prophezeit gar, Jesus wird ein Zeichen sein, ein Zeichen, dem widersprochen wird. Denn dieser gepriesene Sohn legt seinen Widerspruch ein. Er tritt der Logik der Entwertung entschieden entgegen, fordert zu erkennen, was wahrhaft systemrelevant ist. Miteinander ringen, füreinander sorgen, einander tragen und auch ertragen, erfahren dürfen, ich bin etwas wert und werde geliebt, einfach weil ich da bin. In einer Gesellschaft, die wie unsere immer kälter wird, die wertvolle Wärme und Liebe, die ich empfangen habe, weiterzureichen, das macht den Menschen zum Menschen. Das erlernt er in der Familie. Das Zeichen des Widerspruches, die Sehnsucht nach Wertschätzung, schlägt heute in den Herzen vieler Menschen. Diese Wunde hat die Pandemie aufgedeckt. Geheilt hat sie bisher keiner. Es braucht starke, stabile sowie sozial verantwortliche Familien, damit Kirche gelebt und Gesellschaft gestaltet werden können. Ist es mir wert, ihrer Entwertung zu widersprechen? Koste es auch, was es wolle?
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.